Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ein niederländischer Energiekonzern möchte vor Borkum nach Erdgas bohren. Und morgen stimmt der Bundesrat in einem ersten Schritt darüber ab. Die Einzelheiten schildert gleich unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Thoms. Was ist zu beachten, wenn bei der Waldverjüngung nachgeholfen werden muss? Wir berichten aus Thüringen. In den USA soll ein weltweit führendes Klimaforschungszentrum geschlossen werden. Was bedeutet der gestern gefundene Kompromiss für ein Sparpaket zur Entlastung der Krankenkassen für Sie, sofern Sie gesetzlich versichert sind? Und wie spendet man richtig? Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen erläutert, dass es gar nicht so schwierig ist, passende Organisationen zu finden. Ich bin Susanne Kuhlmann und begrüße Sie. Etwa 20 Kilometer vor der Nordseeinsel Borkum wird seit dem Frühjahr nach Erdgas gebohrt, zunächst nur im niederländischen Nordseebereich. Das niederländische Unternehmen Juan Diaz will seine Gasbohrungen aber auch auf die deutsche Seite ausdehnen. Von dort kommt allerdings seit Monaten viel Widerstand. Von Umweltverbänden, von der Inselgemeinde und auch aus den Bundesländern. Die zuständige Behörde in Niedersachsen hat allerdings schon ihr Einverständnis für Bohrungen auf deutscher Seite gegeben. Nun müssen der Bundestag und die Bundesländer über das Vorhaben abstimmen. Morgen in einem ersten Schritt im Bundesrat. Katharina Thoms aus unserem Hauptstadtstudio. Was genau ist Gegenstand der Abstimmung morgen?
Es geht um ein völkerrechtliches Abkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Das trägt den schönen Titel Unitarisierungsabkommen. Und da geht es konkret darum, dass grenzüberschreitende Gasbohrungen vor Borkum überhaupt ermöglicht werden, völkerrechtlich. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, in diesem Vertrag steht da drin, dass grundsätzlich auch an anderen Stellen solche Bohrungen möglich sind. Und die Parlamente, also Bundesrat und Bundestag, müssen in einem Vertragsgesetz ihr Okay dafür geben. Widerstand gibt's vor allem aus den grün geführten Umweltministerien in den Bundesländern. Da hat man auf dem Grünen Parteitag beschlossen, dass man sich eigentlich dagegen positionieren will. Aber natürlich, man regiert nicht alleine. Ich habe in den Ländern vorab mal abgefragt. Nicht alle haben sich dazu offen geäußert, wie denn letztlich die Abstimmung in der Koalition ausgegangen ist. Niedersachsen hadert noch. Der Ministerpräsident Olaf Lies von der SPD ist dafür, der Umweltminister der Grüne dagegen. In Schleswig-Holstein hat die schwarz-grüne Landesregierung sich aber darauf geeinigt, dass man dagegen stimmen will. Der Umweltminister von den Grünen, Tobias Goldschmidt, hat mir gesagt:
Ja, wir sind ganz klar, wir lehnen dieses Abkommen ab. Wir unterstützen auch die Stellungnahme aus dem Umweltausschuss, dass keine Bohrplattform vor Borkum entstehen soll, dass wir das Unitarisierungsabkommen nicht wollen. Da sind wir uns auch einig im Kabinett gewesen. Das passt dort nicht hin.
Und wichtig ist, Sie haben es ja schon gesagt, das ist jetzt sozusagen der erste Schritt. Es geht im Bundesrat morgen darum, dass der Umweltausschuss eine sehr kritische Stellungnahme verfasst hat und ob man die jetzt so weitergibt an den Bundestag oder ob man das Ganze nochmal abschwächt.
Was hat der Umweltausschuss denn im Einzelnen auszusetzen?
Er sieht völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Bedenken. Also konkret im Grundgesetz steht ja das Ziel der Klimaneutralität drin. Und es geht um die Pariser Klimaschutzziele. Die seien damit eigentlich konterkariert, wenn man jetzt da nach Gas bohrt. Es sei auch ein unnötiger Eingriff in das Ökosystem mehr. Außerdem seien die Gasspeicher ja ausreichend gefüllt. Also es gäbe gar keine Mangellage. Warum dann also bohren? Das ist so ein bisschen der Tenor. Und der Umweltminister in Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, hat noch eine andere Befürchtung, dass nämlich durch diese weitreichenden Befugnisse, die da drin stehen, eben nicht nur vor Borkum, dass das eigentlich erst der Anfang sein könnte.
Wir gehen davon aus, dass tatsächlich mit diesem Unitarisierungsabkommen auch die Büchse der Pandora geöffnet wird und setzen uns ja dafür ein, dass wir aufhören, ständig nach neuen fossilen Energieträgern zu bohren.
Und das niederländische Unternehmen, das ist auch durchaus an mehr interessiert. Wenn es Nachfrage gäbe, dann würde man auch noch mehr fördern. Der Umweltausschuss rät eben abwarten. Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates unterstützt das Abkommen allerdings und diese Bohrvorhaben, genauso wie auch Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU.
Was ist denn dran an den Befürchtungen von Umweltverbänden und lokalen Vertretern? Die Gasbohrungen könnten den Lebensraum Wattenmeer gefährden.
Also dazu muss man nochmal sagen, dass das Ganze nicht direkt im Nationalpark Wattenmeer stattfinden soll, sondern am Rande, also außerhalb. Trotzdem ist die Befürchtung groß, dass das Wattenmeer geschädigt werden könnte und dass auch der UNESCO-Weltnaturerbetitel dadurch in Gefahr sein könnte. Die Kommission hat schon angedeutet, dass sie eigentlich diesen Titel zusammen mit Gasbohrungen in der Nähe nicht so richtig für vereinbar hält. Der niederländische Konzern hat dazu nochmal gesagt, man will ja nicht direkt im deutschen Gebiet von oben bohren, sondern das ist so eine Besonderheit. Man geht in den Niederlanden von oben in die Tiefe und kommt dann quasi seitlich, stößt man davor ins deutsche Gebiet mit sogenannten Richtbohrungen. Das sei dann schonender, weniger Eingriffe. Trotz allem, die Gefahr bestünde, so sagt es zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, dass der Boden sich absenken könnte und auch noch andere Umweltgefahren seien, aus deren Sicht zumindest nicht von der Hand zu weisen.
Eine Entscheidung steht ja morgen noch nicht an. Wie geht es denn weiter?
Ja, morgen gibt es eben entweder eine scharfe oder abgeschwächte Stellungnahme an den Bundestag. Der muss dann darüber diskutieren und abstimmen in zwei Lesungen. Und dann geht es voraussichtlich Ende Februar wieder zurück an den Bundesrat. Und da ist es dann wirklich entscheidend, wie die Länder abstimmen. Und wir wissen ja aus vergangenen Abstimmungen, wenn die Koalitionen sich nicht einigen können, dann gilt oft eine Enthaltung. Und eine Enthaltung im Bundesrat ist letztlich wie ein Nein. Und da kann es also tatsächlich im letzten Schritt dann doch noch dazu kommen, dass das gekippt wird.
Darf der niederländische Energiekonzern Juan Diaz auch im deutschen Teil der Nordsee nach Gas bohren? Danke an Katharina Thoms nach Berlin. Eigentlich übernimmt es die Natur, Wälder zu verjüngen. Aber nach mehreren extrem trockenen Sommern in den vergangenen Jahren, nach Borkenkäferbefall, Stürmen und wenig fruchtbaren Baumsamen, klappt das manchmal nicht mehr und es muss nachgeholfen werden. Mit der Wiederaufforstung wird eine Entscheidung für viele Jahrzehnte getroffen und die will wohl überlegt sein. In Thüringen arbeiten dafür Forstverwaltung und Baumschulen zusammen. Maike Rademacher war dort.
Auf einem Stück Wald in der Nähe von Bad Berka in Thüringen lassen sich Freiwillige zeigen, wie sie zwischen alten Fichtenstumpen einen neuen Wald anlegen.
So. Soll ich noch ein Stück mal tiefer, oder?
Ich glaube, das reicht schon.
Okay.
Wo haben wir die Pflanze? Ja, das ist eine kleine. Genau, da reicht die Tiefe hier.
Ja.
Und jetzt halt zuschütten. Jetzt leicht festreden.
Ja.
Also nicht feststampfen, sondern tatsächlich
mit Gefühl.
Genau.
Mit Hacke und Schaufel graben sie zwischen den Wurzeln Löcher und versenken vorsichtig junge Roteichen, zweijährige Setzlinge mit herbstbraunen Blättern, die höchstens einen halben Meter groß sind. Herbstzeit ist Pflanzzeit in den Wäldern. Allein in Thüringen sollen bis zum Frühjahr 1,6 Millionen junge Bäume gepflanzt werden. Borkenkäfer, Stürme und Dürre haben hier, wie auch in anderen Bundesländern, den Wald schwer geschädigt. In Thüringen sind es fast ein Viertel der Wälder. Idealerweise verjüngt sich der Wald allein auf natürlichem Wege. Aber das funktioniert nicht überall. Und dann muss gepflanzt werden, sagt Jörn Ripken, Vorstand von Thüringen Forst.
Wir gehen in die künstliche Wiederbewaldung nur dort, wo entweder durch Brombeeren oder Adlerfarn oder Kalamagrostis, also ein sehr hartnäckiges Gras im Grunde genommen, die neuen Bäume keine Chance haben, sich dagegen durchzusetzen.
Die neuen Bäume müssen gut zum Standort passen. Roteichen kommen zum Beispiel besser mit Sandboden und Trockenheit zurecht als Traubeneichen. Die Setzlinge müssen auch die richtige Qualität und Herkunft haben. Das ist gesetzlich scharf reguliert.
Das Herkunftsgesetz und Forstsaatgutgesetz regelt, welche Pflanzen wo gepflanzt werden dürfen. Und zwar deswegen, weil die Gefahr sehr groß ist, wenn die falschen Pflanzen mit der falschen Herkunft eingebracht werden, dann stehen die da für 100 Jahre und bringen nicht die Leistung.
Was das heißt, ließ sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges beobachten. In den Thüringer Bergen sollte es schnell gehen und es wurde Fichtensaatgut aus dem Tiefland gepflanzt. Mit weitreichenden Folgen.
Die Tieflandfichte hat viel breitere, viel weiter ausladende Äste als die Hochlandfichte. Das heißt, die Tieflandfichte ist im Schnee des Thüringer Waldes viel bruchgefährdet. Die krachen die Wipfel ab. Und deswegen müssen wir so sehr darauf achten, dass wir die richtigen Bäume von der richtigen Stelle und der richtigen Herkunft an den richtigen Platz bringen.
Der Thüringer Staatsforst greift deswegen zum größten Teil auf Saatgut und Bäume aus der eigenen Baumschule zurück. Die richtigen und gute Bäume heranzuziehen, ist gar nicht so einfach für Baumschulen. So darf Saat nur aus zertifizierten Wäldern geerntet werden. Die Qualität, also Keimfähigkeit, muss stimmen. Und manchmal gibt es nicht genug Saatgut, wie gerade bei der beliebten Rotbuche, die mehrere Jahre kaum Samen produziert hat.
Die letzte große, wirklich auch lohnende Mast hatten wir 2021 bei der Buche. Ich glaube, das war sogar der Herbst 2020. Es ist nicht so, dass die gar keine Früchte produzieren, aber es war dann immer so, es wurde immer weniger und das, was runterkam, wurde halt immer schlechter. Also es war viel hohl dabei und letztes Jahr war es schon mäßig und dieses Jahr war es gar nichts, leider. Also erfahrungsgemäß ist es so, es kommt dann immer irgendwann doch nochmal ein gutes Jahr. Ich hoffe drauf.
Berichtet Julia Nauen, Betriebsleiterin der Baumschule Lürssen. In die Erde gebracht werden die jungen Pflanzen dann von geschulten Waldarbeitern. Sie schaffen bis zu 350 Bäume pro Person und Tag. Es gibt zwar Pflanzmaschinen, aber die können nur auf einem Boden eingesetzt werden, der nicht voll mit Wurzeln alter Bäume ist. Um die jungen Bäume vor Wildverbiss zu schützen, wird ein Zaun gezogen, der regelmäßig kontrolliert werden muss. Und die junge Anpflanzung muss gepflegt werden, sagt Forstwirtschaftsmeister Gerd Langenhahn.
Wenn ich frisch was angepflanzt habe, ist das eine Kultur und dann muss ich dann zugucken. Gras, Brombeere, Himbeere, alles was auf die Bäume drauf wächst, das wollen die ja nicht haben. Die wollen ja schön, ja, da muss ich dann mit einem Freischneider, mit so einem Forstfreischneider da ein bisschen helfen. Und da wird das dann schön freigeschnitten, die ersten 2-3 Jahre. Und dann sind die aus dem Gröbsten raus, sage ich mal, aus der Kinderstube, da können die in die Schule gehen und dann wachsen die alleine durch.
Waldbesitzer, auch der Landesforst, finanzieren die Aufforstungen und die Pflege des Waldes mit dem Holzeinschlag. Bauholz, Möbelholz, Papier, Brennholz. Deutschland verbraucht im Jahr laut Thünen-Institut über 120 Millionen Kubikmeter Holz. Deshalb ist es wichtig, dass die Bäume gerade wachsen.
Da geht man alle paar Jahre, gibt es Abstände, wo man denen alle 5-6 Jahre mal hilft, dass die wieder schön gerade wachsen.
Thüringens Regierung pumpt jedes Jahr 11 Millionen Euro in die Aufforstungen. Aber nicht genug, sagt Ripken.
Das Geld reicht nicht. Das ist eine Generationenaufgabe, eine Mammutaufgabe und eine gesellschaftliche Aufgabe. Und die Schäden, die jetzt entstanden sind, sind ja am Ende auch entstanden durch den Klimawandel. Und der Klimawandel ist das Ergebnis unserer Lebensweise dieser Gesellschaft. Das heißt, die Waldbesitzer, und das gilt für alle, sind im Grunde genommen mit der Geschwindigkeit dessen, was jetzt gerade in der Umwelt passiert, finanziell überfordert.
Die Aufforstung von Wäldern ist eine Mammutaufgabe und das wohl nicht nur in Thüringen. Die US-amerikanische Regierung will ein weltweit führendes Klimaforschungszentrum schließen. Wissenschaftler sind empört. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Das Nationale Zentrum für Atmosphärenforschung, kurz NCAR, in Colorado, betreibt das größte Forschungsprogramm der US-Regierung zum Klimawandel. Catherine Hayhoe, Wissenschaftlerin an der Texas Tech University, nennt das Zentrum das globale Mutterschiff schlechthin für Klimaforscher. Verwaltet wird es von mehr als 130 Hochschulen und Universitäten. Derzeit hat es 830 Mitarbeiter. Unter anderem unterstützt es Forschung, die es ermöglichen soll, Unwetter und andere Naturkatastrophen besser vorherzusagen. Gegründet wurde das NCAR 1960. Der Budgetdirektor der US-Regierung, Russ Vought, erklärte, die Einrichtung sei eine der größten Quellen für Klimaalarmismus im Land. Unverzichtbare Aktivitäten wie die Wetterforschung würden bei der Schließung des Zentrums in andere Einrichtungen verlegt. Laut dem Weißen Haus will Präsident Trump das NCAR nun wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zuführen. In Regierungskreisen verlautete, in mindestens 2 Fällen habe das Zentrum eine woke Richtung eingeschlagen. So bei einem Experiment zur Luftverschmutzung, bei dem Kraftfahrzeuge sowie Öl- und Gasbetriebe dämonisiert worden seien. Die Vereinigung besorgter Wissenschaftler reagierte empört und rief den Kongress dazu auf, einzuschreiten. Das NCAR sei eine der wichtigsten Einrichtungen ihrer Art weltweit. Es drohe jetzt, dass etwas zerstört wird, in das die öffentliche Hand jahrzehntelang investiert habe. Die Amerikaner stünden dann den Gefahren einer sich erwärmenden Erde weniger gut vorbereitet gegenüber. Wörtlich hieß es bei der Vereinigung besorgter Wissenschaftler, Zitat, Wieder einmal droht diese wissenschaftsfeindliche Regierung, die Klimaforschung zu zerstören, mit dem einzigen Ziel, die Beweise für den Klimawandel zu verschleiern und ihre Agenda für fossile Brennstoffe voranzutreiben. Zitat Ende. Präsident Trump hält die Erkenntnisse zum menschengemachten Klimawandel für den weltweit größten Betrug aller Zeiten, wie er im Herbst vor den Vereinten Nationen sagte. Kürzlich benannte seine Regierung das Nationale Labor für erneuerbare Energien um den Fokus der Arbeit des Labors zu ändern. Jetzt heißt diese Einrichtung, sie ist ebenfalls in Colorado beheimatet, Nationales Labor der Rockies. Vize-Energieministerin Audrey Robertson sagte, keine Energiequelle werde künftig bevorzugt.
Carsten Kühntop berichtete. Mit einem Sparpaket wollte die Bundesregierung verhindern, dass die Krankenversicherung im kommenden Jahr noch teurer wird. Der Bundesrat hatte das Paket zunächst gestoppt. Am Abend einigte sich der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat dann allerdings auf einen Kompromiss. Und das Gesetz kann morgen verabschiedet werden. Volker Findhammer in unserem Hauptstadtstudio. Wie sieht der Kompromiss aus, den der Vermittlungsausschuss gestern gefunden hat?
Ja, Susanne Kuhlmann, wenn ich da mal die Perspektive der Opposition im Deutschen Bundestag einnehme, dann läuft das Ergebnis auf eine Mogelpackung hinaus, um für ein Jahr die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen stabil halten zu können, ohne dass das aber tatsächlich zu Lasten der Krankenhäuser geht. Und wie geht das? Ja, Gesundheitsministerin Nina Wagen, die wollte ja von ihrem 2 Milliarden Euro Sparpaket den Krankenhäusern 1,8 Milliarden Euro auferlegen. Und dagegen haben, Sie haben es ja schon gesagt, die Bundesländer Einspruch erhoben und forderten eben mehr Geld vom Bund. Und deswegen diese erste Sitzung des Vermittlungsausschusses in dieser Legislaturperiode gestern Abend. Aber der Bund, der gibt ja auch schon Darlehen in erheblichem Umfang zur Stabilisierung der Krankenkassen. Und Finanzminister Lars Klingbeil war angesichts der Haushaltslage an der Stelle nicht zu weiteren Zugeständnissen bereit. Und deshalb dieser Kompromissvorschlag von Gesundheitsministerin Nina Wagen, mit dem die Sparwirkung auf das kommende Jahr begrenzt wird. Die Ausgabenkürzungen für die Kliniken im kommenden Jahr sollen deshalb nicht zu einer niedrigeren Ausgangsbasis für die Vergütungsregelungen in den Folgejahren führen. Und ab 2027 sollen da auch wieder die alten Basiswerte gelten. Und vor dem Hintergrund spricht ja auch Nina Wagen nur von einer kurzfristigen Sparmaßnahme. Die hat allerdings das Ziel, und das scheint damit auch zu gelingen, die Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung einigermaßen stabil zu halten, wobei das erstmal nur für das kommende Jahr gelten wird.
Ja, das ist ja das, was die gesetzlich Versicherten vor allem interessiert. Müssen sie sich auf höhere Zusatzbeiträge gefasst machen?
Ja, dazu hören wir am besten mal, was mir Florian Lanz, der Sprecher des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen, heute Morgen dazu gesagt hat.
Das kleine Sparpaket bringt Linderung, aber keine Heilung. Denn die knapp 2 Milliarden Euro werden den Beitragsanstieg abdämpfen. Sie können ihn aber nicht verhindern. Insgesamt müssen wir uns darauf einstellen, dass es zum Jahreswechsel erneut Beitragserhöhungen geben wird. Das ist schlecht für die Versicherten, das ist schlecht für die Arbeitgeber, das ist schlecht für die Wirtschaft, aber es ist leider Realität.
Also die Krankenkassen gehen da durchaus von einer weiteren Steigerung der Zusatzbeiträge aus, weil die Maßnahmen nicht hinreichend sind, weil sie nämlich zudem noch ihre Rücklagen auffüllen müssen, um über das Jahr hinweg immer zahlungsfähig zu bleiben. Diese Rücklagen, die wurden ja auch von der Politik in den zurückliegenden Jahren abgebaut, auch mit dem Ziel, die Beiträge nicht weiter steigen zu lassen. Aber die müssen jetzt eben bei vielen Kassen wieder aufgebaut werden. Und deshalb reicht die Spannbreite bei den Zusatzbeiträgen wohl von 2,2 bis 4,4% bei den einzelnen Krankenkassen und bei den Versicherten. Und die müssen eben auch bezahlt werden.
Das Sparpaket zur Entlastung der Krankenkassen. Volker Findhammer brachte uns auf den aktuellen Stand. Dankeschön dafür nach Berlin. Katastrophen, Kinder, Kultur und immer wieder Tiere. Es gibt viele Organisationen, die zu einem erheblichen Teil auf Spenden angewiesen sind. Und in der Weihnachtszeit begegnen einem Spendenaufrufe ja fast überall. Und wenn Sie jetzt denken, sowas könnte ich mir vorstellen, einmalig oder vielleicht auch dauerhaft, aber unsicher sind, wie Sie die richtigen Empfänger finden, dann hat unser Gesprächspartner jetzt Antworten für Sie. Am Telefon ist Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen, DZI. Es ist unabhängig, berät Spender und vergibt seit 1992 das DZI-Spendensiegel. Guten Tag, Herr Wilke.
Schönen guten Tag, Frau Kuhlmann.
Wie ist es denn um die Spendenbereitschaft in Deutschland bestellt zurzeit?
Die ist eigentlich recht stabil. Allerdings bereiten den Organisationen die doch abnehmenden Spenderquoten Sorgen. Das heißt, der Anteil der Spenderinnen und Spender an der Bevölkerung nimmt seit mehreren Jahren leicht, aber kontinuierlich ab. Aktuell liegen wir so zwischen 40% und 50%, je nach Umfrage. Und da ist durchaus Luft nach oben, wenn man andere vergleichbar entwickelte Länder mit doch höheren Spendenquoten in Richtung 50-60% sich ansieht. Das heißt, wir müssen uns schon alle gemeinsam anstrengen in diesem Jahr, dass es zumindest eben ein ähnlich hohes Spendenaufkommen gibt wie im vergangenen Jahr. 2024 waren es nach unseren Berechnungen etwa 12,5 Milliarden Euro an Geldspenden.
Wie finde ich denn die richtige Organisation?
Da ist es zunächst mal ganz wichtig, dass man sich die Entscheidung nicht unnötig schwierig macht. Sie haben es in der Anmoderation ja vollkommen richtig gesagt. Wir werden mit allen möglichen Spenden aufrufen, in Form von Briefen, von Social Media Posts, in der Fußgängerzone, Gesprächsversuche konfrontiert. Und da ist unser erster Tipp schon mal, dass wenn man sich durch eine solche Spendenansprache unfair angesprochen fühlt, das mag ein extrem mitleidserregendes Foto oder eine Ballung von Fotos in Briefen sein, das mag ein drängendes Auftreten in der Fußgängerzone sein, dann sollte ich diese Organisation schon mal ignorieren. Dann sollte ich das Spendenbudget, was ich im Jahr habe, und das sind im Durchschnitt etwa 200 bis 300 Euro pro Spender in und Jahr, auf vielleicht 2-3 Organisationen konzentrieren. Also nicht versuchen, es jedem recht zu machen, der mich anschreibt, sondern die Organisationen wählen, wo mich das Thema per se besonders interessiert. Das ist für den einen Umweltschutz, für den anderen Kultur vielleicht, für den nächsten wiederum Katastrophenhilfe. Und dort dann anhand von wenigen Faustregeln dann eine sichere Entscheidung fällen. Und eine besonders einfache, sichere Entscheidung ist eben ermöglicht durch das DZI-Spendensiegel, was wir seit 30 Jahren anbieten, auf der Basis von einer noch viel längeren Erfahrung. Das DZI gibt es als Spendenberatung ja schon seit über 130 Jahren.
Ja, sicheres Spenden. Man möchte ja, dass das Geld dann auch möglichst vollständig dort ankommt, wo man es hinhaben möchte. Wie kann man sich bei den einzelnen Organisationen informieren?
Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, denn die Informationen der Organisation sind in den vergangenen Jahren in vielen, vielen Fällen deutlich besser geworden. Das heißt, der Ruf nach Transparenz ist hier wirklich gehört worden. Und da empfehlen wir den Spenderinnen und Spendern wirklich auch mal auf die Internetseiten der Organisation zu schauen, die sie besonders interessieren. Finde ich dort einen Jahresbericht veröffentlicht? Gesetzlich gibt es dazu ja keine Verpflichtung. Also weder Vereine noch Stiftungen müssen einen Jahres- und Finanzbericht der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Deswegen ist es schon mal ein gutes Zeichen, wenn Sie einen solchen Bericht auf der Internetseite finden. Da sollten die Finanzen dann aber auch ausgewiesen sein, und etwa Organisationen, die unser DZI-Spendensiegel tragen, müssen darüber hinaus im Jahresbericht auch die Gehaltsstrukturen veröffentlichen, Leitungsgehälter veröffentlichen und auch Wirkungsergebnisse, das heißt die Ergebnisse von Wirkungskontrollen, Wirkungsanalysen veröffentlichen. Das heißt nicht nur die Erfolge, sondern auch, wenn es wesentliche Misserfolge gegeben hat. Was mir in dem Zusammenhang, wenn man fragt, quasi, dass möglichst viel von der Spende ankommt, aber auch noch wichtig ist, dass diese Verwaltungs- und Werbekosten nicht per se schlechte Kosten sind. Wir werben dafür, dass die Spendenorganisationen ihre Verwaltungs- und Werbekosten wirklich auch transparent offenlegen und dass die Spenderinnen und Spender auf der anderen Seite dann auch verstehen können, dass ohne Verwaltung, ohne Werbung in angemessenem Umfang natürlich, eine Organisation einfach nicht funktioniert. Und deswegen sollten diese Kosten lieber transparent offengelegt werden, von allen Finanziers, eben auch von den Normalspenderinnen und Spendern mitgetragen werden. Bei Organisationen mit DZI-Spendensiegel, das nur als letztes dazu, liegt der Anteil der Werbe- und Verwaltungskosten durchschnittlich bei 12%. Das heißt, von 100 Euro gehen bei einer Spendensiegelorganisation im Durchschnitt 88 Euro unmittelbar in die Programme, und das auch klar überprüft durch unsere jährliche Prüfung.
Wir haben noch eine halbe Minute Zeit. Ist es sinnvoll, einzelne Projekte zu unterstützen, nach einem Erdbeben zum Beispiel?
Da mag das sinnvoll sein. Also Sie sprechen die zweckgebundene Spende an, aber im Allgemeinen, und das ist ja der Normalfall eigentlich außerhalb von solchen Katastrophen, ist die freie Spende, also die zweckungebundene Spende, die viel bessere, weil sie flexibler und damit auch wirtschaftlicher eingesetzt werden kann.
Das war Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen, DZI, zum sicheren Spenden. Herr Wilke, vielen Dank.
Sehr gern, Frau Kuhlmann.
Wird der EU-Gipfel eine Entscheidung über russische Vermögen bringen? Das ist gleich ein Thema ab 10 nach 12 bei Christoph Heinemann. Hier endet Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.